Politik gestreift, der Kirschner-Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge bei Politik gestreift, dem Kirschner-Podcast. Heute direkt aus dem Reichstagsgebäude. Mir gegenüber sitzen Frau Dr. Ruth Lang und Herr Olaf Wissmann, die beiden Autoren unseres Titels »So arbeitet der Deutsche Bundestag«. Und genau darauf wollen wir heute auch eingehen, in unserer heutigen und in den kommenden Folgen. Kurz zu Ihnen, Frau Dr. Lang und Herr Wissmann, wollen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
Ja, sehr gerne. Erstmal hallo an alle und schön, dass das heute stattfinden kann. Ich bin von Haus aus Juristin, arbeite seit über 20 Jahren in der Bundestagsverwaltung in ganz unterschiedlichen Funktionen und bin jetzt Abteilungsleiterin für Parlament und Abgeordnete. Und seit, glaube ich, Pi mal Daumen 3 Jahren bin ich Mitautorin des Buchs »So arbeitet der Deutsche Bundestag« in Ihrem Verlag.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich arbeite ebenfalls seit über 20 Jahren in der Verwaltung des Deutschen Bundestages und ich leite zurzeit das Referat Parlamentsrecht, welches eben zuständig ist für Parlamentsrecht, aber eben auch für die Betreuung der Plenarsitzung.
Zu Beginn einer Legislaturperiode gibt es viele bekannte Gesichter, aber natürlich auch viele neue Gesichter. Wie prägen Sie sich die neuen Abgeordneten ein? Wie behalten Sie den Überblick? Und wie erkennen sich die Abgeordneten untereinander, wenn sie sich über den Weg laufen?
Also die Abgeordneten erkennen sich untereinander hoffentlich auch dadurch, dass sie sich in ihren Fraktionssitzungen begegnen, was also sozusagen die Abgeordneten ihrer Fraktion angeht. Darüber hinaus und für uns als Mitarbeiter der Verwaltung ist es ja auch wichtig zu wissen, wer ist. Und da haben wir ein wirklich gutes Hilfsmittel, bevor nämlich der richtige Kirschner mit den ganzen Biografien und Bildern der Abgeordneten nach einigen Monaten erscheint, haben wir den Service des vorläufigen Kirschners, indem wir schon mal sehr schnell zur Verfügung gestellt bekommen, wie sehen die aus, für welche Fraktion sind sie, was haben sie für eine Kurzbiografie. Das ist wirklich hilfreich und es ist wirklich witzig zu sehen, dass nicht nur wir da reinschauen, übrigens auch die Pförtner, die ja auch reinlassen müssen ins Haus, sondern dass in den Sitzungen auch des Bundestages und der Ausschüsse immer wieder die Abgeordneten selber ganz interessiert darin blättern und immer gucken, wer ist denn jetzt eigentlich wer. Also das ist wirklich ein wichtiges Hilfsmittel.
Wann weiß ich denn als Mitglied des Bundestages, wo mein Büro ist? Ab wann habe ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Das mit dem Büro gestaltet sich ein bisschen schwierig am Anfang, weil wir haben ja auch noch die ausscheidenden Abgeordneten, die haben ja alle noch ihr Büro. So. Und unsere Gebäude sind zwar groß, aber der Platz ist endlich. Und deswegen müssen am Anfang die neu gewählten Abgeordneten ganz häufig einfach zusammen mit anderen als Tandem irgendwo mal kurz einziehen und kriegen dann so eine Beherbergung mehr oder weniger. Und da müssen die teilweise eben zusammensitzen. Teilweise gibt es in den Fraktionen dann auch Patenschaften, die da irgendwie organisiert werden. Und die finale Raumaufteilung, das dauert in der Tat mehrere Monate, bis die Alten ausgezogen sind. Sie können sich vorstellen, wenn da jemand ein paar Jahre in so einem Büro war, möchte man vielleicht auch mal, dass gestrichen wird. Oder der eine oder andere möchte vielleicht auch ein anderes Möbel. Und dann werden noch die vielen Umzüge organisiert, viele tausend Umzüge innerhalb des Hauses. Das muss man sich auch vorstellen, macht alles die Bundestagsverwaltung. Und bis wir dann am Ende nach Proporz der Fraktionen die Räume aufteilen, also nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen kriegen die Räume zugewiesen und die Fraktionen selber vergeben das dann an die Abgeordneten. Und das kann man sich vorstellen, dauert dann insgesamt erstmal ein paar Monate, bis die wirklich alle an Ort und Stelle sitzen.
Es ist natürlich dann auch, wenn der Platz begrenzt ist, für die Abgeordnetenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchaus herausfordernd. Können Sie vielleicht noch was zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abgeordneten sagen?
Was die Mitarbeiter betrifft, also Sie hatten vorhin gefragt, ab wann Sie einstellen können. Nun ist es bei den Mitarbeitern so, dass der Abgeordnete selbst ist der Arbeitgeber. Rein theoretisch kann ein Abgeordneter schon am Tag nach der Wahl Mitarbeiter einstellen. Entscheidend ist aber, ob er die Kosten für die Einstellung von Mitarbeitern erstattet bekommt über eine sogenannte Mitarbeiterpauschale. Das ist vielleicht noch ein Thema für eine weitere Folge. Faktisch läuft es so ab, dass wir circa 2 bis maximal 3 Wochen, dann teilt uns der Bundeswahlleiter oder die Bundeswahlleiterin das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl vor. Und das ist für die Erstattung von Kosten für Mitarbeiter ein relevanter Zeitpunkt, denn ab diesem Zeitpunkt werden die Kosten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstattet. Das heißt, nach der Wahl, aber vor der Konstituierung des ersten Bundestages kann das losgehen und dann können Sie Arbeitsverträge schließen, die neu gewählten Abgeordneten, die dann eben ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen und das erstattet bekommen. Und die wiedergewählten Mitarbeiter, die wiedergewählten Abgeordneten, die müssen sich eben entscheiden, ob sie an ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern festhalten. Das ist jetzt, also im Jahre 2025, wo die Wahl im Februar ist und die Konstituierung im März stattfinden wird, der Fall, dass die alten Mitarbeiter auf jeden Fall bis Ende März bei denen beschäftigt bleiben. Und neue Verträge werden ab April geschlossen.
Vielleicht eine kurze Ergänzung. Wir wissen ja teilweise auch noch nicht, oder die Abgeordneten wissen es selber auch noch nicht, in welchen Ausschüssen sie landen werden, weil das ja auch über die Fraktionen dann alles zugeteilt wird. Die melden sich an und geben ihren Wunschausschuss an, aber ob sie den kriegen, ist die Frage. Und häufig genug stellen die natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter themenbezogen ein, wo dann auch ihr Schwerpunkt sein wird. Deswegen, solange die dann auch nicht wissen, in welchem Ausschuss sie tätig sind, ist es auch für sie dann ein bisschen schwierig, speziell Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen. Also ne, auch das zieht sich in der Praxis. Sie übernehmen häufig auch von ausgeschiedenen Abgeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die einfach eingearbeitet sind und es für die auch gut ist, wenn sie eben jemand haben, der sich schon auskennt. Aber wenn sie themenspezifisch Mitarbeiter suchen, dann kann das auch ein bisschen dauern.
Sie haben eben beschrieben, dass es eine Zeit lang ein paralleles Miteinander gibt. Die ausscheidenden Abgeordneten geben ihr Wissen weiter an die neuen Abgeordneten. Ab welchem Zeitpunkt ist denn ein Mitglied des Bundestages dann ein ehemaliges Mitglied des Bundestages?
Das ist relativ fix gesetzlich festgelegt. Das Mandat endet mit der Eröffnung der konstituierenden Sitzung. Und wie bei jeder Sitzung des Bundestages ist es auch natürlich auch bei der konstituierenden Sitzung so. Es geht mit einem Gong los und irgendwann sagt dann in der konstituierenden Sitzung der Alterspräsident oder die Alterspräsidentin, die Sitzung ist eröffnet. Und das ist genau der Satz, wo ein ehemaliger Abgeordneter, der nicht wiedergewählt ist, final ausgeschieden ist.
Und wichtig ist ja auch, es ist ein ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages und kein MdB-AD.
Genau.
Wie geht es denn nach der Konstituierung weiter? Wir haben kurz über die Ausschüsse gesprochen. Eine Bundesregierung muss gebildet werden. Aber was passiert in dieser Zeit dazwischen, in Anführungsstrichen?
Vielleicht erstmal die konstituierende Sitzung selber. Es steht ja fest, bis wann die stattfinden muss. Das steht in der Verfassung. Spätestens 30 Tage nach der Wahl. Das heißt also, das wird dann jetzt im Jahr 2025 spätestens bis 25. März der Fall sein. Und dazu lädt dann erstmal die Präsidentin, die Amtierende, noch ein. Da werden auch zwischen den parlamentarischen Geschäftsführern der Fraktionen bestimmte Sachen auch schon untereinander besprochen, was dann eben in dieser konstituierenden Sitzung auch passieren kann. Dafür gibt es so einen Begriff, der eigentlich für diese Runde der PGFs gibt es eigentlich einen Begriff, der nicht ganz richtig ist, aber das nennen wir den Vorältestenrat sozusagen, weil es den Ältestenrat ja noch gar nicht gibt. Die legen aber dann auch schon mal oder versuchen festzulegen, wie sieht denn die Sitzordnung aus im neuen Bundestag. Und dann gibt es eben die Einladung der Präsidentin und da gibt es eine festgelegte Tagesordnung. Das beginnt mit der Eröffnung durch den Alterspräsidenten oder die Alterspräsidentin. Lustigerweise war das in der letzten Wahlperiode tatsächlich auch der amtierende letzte Präsident, der zugleich der Alterspräsident war. Das wird diesmal anders sein. Dann gibt es erstmal dass sich der Bundestag eine Geschäftsordnung geben wird wieder. Und dann werden Schriftführerinnen und Schriftführer gewählt. Und dann kommt eigentlich der wichtigste Punkt, nämlich die Wahl des neuen Präsidenten oder der neuen Präsidentin. Das dauert ziemlich lange, weil alle Namen der Abgeordneten einzeln aufgerufen werden und sie dann eben zum Wahlgang schreiten. Dann legen wir fest, wie viele Vizepräsidenten wir haben werden. Die werden dann auch gewählt. So, und dann am Ende schließt das sehr getragen mit der Nationalhymne ab. Das ist erstmal die konstituierende Sitzung, die bis Ende März stattfinden wird.
Vielleicht noch eine Ergänzung zum Begriff des Alterspräsidenten. Der Name ist an dieser Stelle mittlerweile ein bisschen irreführend. Relevant ist dafür nicht das Lebensalter, jedenfalls nicht in erster Linie, sondern das Dienstalter. Das heißt also die Anzahl der Monate und Jahre, in denen ein Abgeordneter das Mandat hier im Deutschen Bundestag schon innehat. Dieser Dienstälteste wird Alterspräsident und für den Fall, dass es mehrere Abgeordnete gibt, die das gleiche Dienstalter aufweisen, ist dann wiederum das Lebensalter entscheidend.
Nach der Konstituierung, wie geht es dann weiter? Wie geht es weiter mit den Ausschüssen? Eine Bundesregierung muss gewählt werden. Was passiert dann?
Wir haben ja erstmal noch keine Ausschüsse, weil wir haben ja eine Diskontinuität. Es geht ja sozusagen alles wieder neu los. Und deswegen haben wir erstmal keine Ausschüsse. Die Fachausschüsse werden tatsächlich auch erst eingesetzt nach der Regierungsbildung. Das heißt, da müssen wir ein bisschen warten, bis sich denn die Koalitionen gebildet haben, dass auch eine Bundesregierung gebildet werden kann, weil sich die Fachausschüsse nach den Ressorts richten. Das ist das Prinzip der Spiegelbildlichkeit, was wir dann da sehen. Üblich ist aber geworden in den letzten Jahren, oder ich sage vielleicht nochmal anders, bis wir eine neue Bundesregierung haben, kann das in der Regel 2 bis 3 Monate dauern. Manchmal dauert das sogar auch länger. Es hat also eben auch in 2017 hat es zum Beispiel 171 Tage gedauert, bis wir eine Bundesregierung hatten. Und das war dann auch irgendwann der Punkt, wo man gesagt hat, so lange können wir eigentlich nicht ohne Ausschüsse bleiben. Deswegen setzen wir jetzt einen Hauptausschuss ein, der schon mal anstehende wichtige Gesetzgebungsvorhaben vorbereitet. Und was wir auch dann mal vorläufig schon eingesetzt haben, war der Petitionsausschuss, weil die Bürgerpetitionen laufen einfach weiter und müssen einfach weiter bearbeitet werden. Und was wir auch brauchen und schon eingesetzt haben vor der Bundesregierungsbildung, ist der Ausschuss für Wahlprüfung, Geschäftsordnung und Immunität. Den haben wir dann nämlich zum Beispiel auch schon. Also nach der Konstituierung haben wir noch keine Ausschüsse, wir setzen sie ein. Und bevor wir sie dann alle endgültig einsetzen, machen wir so ja, Zwischenlösungen, kann man sagen.
Vielleicht noch eine Ergänzung zu dieser Spiegelbildlichkeit. Warum wird abgewartet, bis eine Bundesregierung steht? Nun, das kennt man ja auch aus verschiedenen Regierungen, dass die Ressorts anders zugeschnitten wird. Also mal gibt es ein Ressort für nur Wirtschaft, dann gibt es ein Ressort für Wirtschaft und Klima. Und dementsprechend müssen eben auch, oder nicht müssen, aber macht es Sinn, dass auch so die Fachausschüsse gestaltet werden, weil eine wesentliche Aufgabe der Ausschüsse liegt natürlich auch in der Kontrolle des entsprechenden Ressorts.
Wie wird man denn als Mitglied des Deutschen Bundestages, Mitglied im Hauptausschuss, dem ja doch eine besondere Bedeutung zukommt?
Da sitzen erstmal nicht die Hinterbänkler, sondern da benennen natürlich die Fraktionen die Mitglieder. Es wird die Zahl der Mitglieder erstmal festgelegt und dann proporzmäßig runtergebrochen auf die Fraktionen. Und wer da, da gibt es sicherlich viele Interessenanmeldungen, die dann bei so einer Fraktionsspitze anlanden. Aber wer dann in diesen Hauptausschuss geht, entscheidet dann die jeweilige Fraktionsspitze. Da haben wir nichts mit zu tun, sondern wir organisieren das Ganze. Wir bilden dann ein Sekretariat, was es sonst so nicht gibt. Das ist dann so eine Art Querschnittssekretariat, was dann aus mehreren Ausschusssekretariaten zusammen gebildet wird, um eben die Arbeit dieses Hauptausschusses, wenn er dann eingesetzt wird, auch vorbereiten und begleiten zu können.
Wir stellen also fest, dass es keine Frist gibt, innerhalb der eine Bundesregierung feststehen muss.
Das ist richtig, ja. Da müssen wir ein bisschen darauf vertrauen, dass der Wähler irgendwas wählt, was dann hinterher auch zu einer relativ raschen Regierungsbildung führen kann.
Beziehungsweise dann zu einer Arbeitsfähigkeit.
So ist es, genau. Vielleicht darf ich noch mal sagen, um es klarzustellen, auch wenn es keine Bundesregierung gibt, uns gibt es immer. Das Parlament ist da Und es gibt niemals eine parlamentsfreie Zeit. Bis zur Konstituierung des neuen Bundestages ist der alte Bundestag voll handlungsfähig. Und nach der Konstituierung ist es der neue Bundestag. Und beide können auch im Zweifel Beschlüsse fassen und Gesetze verabschieden.
Es gibt natürlich die Arbeitsroutine eines Parlaments. Beispielsweise, wie die einzelne Redeordnung festgelegt ist. Oder eben, wie schon mehrfach erwähnt, bis dann tatsächlich die Fachausschüsse festgelegt sind. Das dauert natürlich schon seine Zeit. Das kann auch mehrere Monate dauern.
Das mit der Redeordnung ist übrigens vielleicht auch was für eine neue Folge, weil das wird auch nach Proporz festgelegt und folgt ganz bestimmten Regeln.
Genau. Vielleicht noch ein Punkt jetzt aus der Regierungsperspektive. Da ist es auch... Ja, nicht genauso, aber es ist doch ziemlich ähnlich. Mit unserer Konstituierung scheidet der Kanzler oder die Kanzlerin automatisch aus dem Amt aus. Das ist so festgelegt. Das ist übrigens auch der Grund, warum in der konstituierenden Sitzung die Regierungsbank leer ist. Die ist komplett leer. Natürlich ist es auch der Grund, weil es eben die zentrale Veranstaltung des Parlaments ist, die Konstituierung. Aber unmittelbar danach, also wirklich minütlich danach, fährt der ehemalige Kanzler oder die ehemalige Kanzlerin zum Bellevue und wird dort geschäftsführend wieder ins Amt gesetzt. Also auch dort ist eine völlig freie Zeit ohne Regierung faktisch nicht gegeben.
Und das bedeutet, in der zweiten Sitzung des Bundestages, die dann irgendwann stattfindet, ist die Regierungsbank auch wieder besetzt, weil da sitzt dann die geschäftsführende Regierung. Also nicht wundern, wenn man da dann wieder jemanden sieht, obwohl nebenbei Koalitionsverhandlungen über eine neue Regierung geführt werden.
Wir haben gehört, wie spannend diese Zeit auch für Sie als Angehöriger der Verwaltung ist. Gibt es noch irgendetwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch erzählen möchten? Was sollten die Hörerinnen und Hörer noch wissen?
Sie sollten sie vielleicht einfach mal die Chance nutzen, sich so eine konstituierende Sitzung anzuschauen. Auch wenn das jetzt zeitlich vielleicht zum Zeitpunkt des Zuhörens nicht passt. Aber die konstituierenden Sitzungen sind ja bei uns in der Mediathek auch wie jede Sitzung abrufbar. Und ich glaube, da erkennt man schon, dass das ziemliche Highlights des Parlaments sind.
Und sie werden natürlich auch im Fernsehen übertragen. Also, ne, das ist dann auch jedes Mal spannend.
Und auf bundestag.de auch live übertragen. Das ist dann noch nachzulesen in unseren Shownotes. Ganz herzlichen Dank für den guten Austausch und für die vielen Informationen. Wir freuen uns auf die weiteren Folgen mit Ihnen.
Wir uns auch.
Vielen Dank.
Gern geschehen.
Super.